Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Heute am Mikrofon Ute Wegmann mit einem Jugendbuchautor aus Berlin. Ponderosa hieß das Debüt im Jahr 2016. Das Jahr in der Box heißt der neue Roman. Beide erschienen im Carlsen Verlag. Beide sind Jugendromane für Menschen ab 14 Jahre. Mein Gast im Büchermarkt heißt heute Michael Sieben. Er ist 1977 geboren, hat Wirtschaftswissenschaften in Mainz, Köln und Paris studiert, lebt jetzt in Berlin. Im Jahr 2011 gehörte er zu den Finalisten des Schreibwettbewerbs Open Mic. Michael Sieben, wie passt das zusammen, Wirtschaftswissenschaft, geregelte Arbeit und Schriftstellerleben?
Also für mich passt es eigentlich ganz gut zusammen, weil es zwei völlig unterschiedliche und voneinander getrennte Arbeits- und Lebenswelten sind. Und ich finde es eigentlich sehr angenehm, von der einen in die andere Welt immer wieder mal hin und her zu springen und dann auch wieder Ideen und Gedanken zu sammeln für das jeweils andere. Wobei mein Hauptaugenmerk eigentlich auf dem Schreiben liegt.
War das denn schon immer ein Wunsch, Schriftsteller zu werden?
Ja, das war eigentlich schon immer mein Traum. Vor 2 oder 3 Jahren haben mir meine Eltern unter den Weihnachtsbaum eine Geschichte gelegt, die ich mit 10 Jahren geschrieben habe. Da geht es um den Weihnachtsmann, der seinen Geschenkesack verloren hat und zusammen mit einem älteren Herrn und Knecht Ruprecht, der in dieser Geschichte eher ein distinguierter Butler ist als ein Knecht, sich auf die Suche macht nach diesem Sack, diesem Geschenkesack und versucht ihn eben wieder aufzutreiben. Und die drei geraten dann in alle möglichen abstrusen und komischen Situationen. Und diese Geschichte, die ist knapp 100 Seiten lang, also 100 DIN A4 Seiten, die ich damals vollgeschrieben habe. Natürlich zusammengeklaut aus Fernsehserien oder Fernsehstücken, die ich gesehen habe oder aus Büchern, die ich gelesen habe. Aber damals schon hatte ich riesigen Spaß daran, am Schreibtisch zu sitzen und mir Geschichten auszudenken.
100 Seiten ist ja beachtlich für einen 10-Jährigen, da braucht man ja auch ganz schön viel Geduld. Wie war das denn jetzt, die Geschichte nochmal zu lesen? Waren Sie von sich selber überrascht und auch ja, im positiven Sinne erstaunt?
Überrascht, natürlich auch ein bisschen peinlich berührt, wenn ich das lese, was ich als 10-Jähriger geschrieben habe. Es sind auch sehr, sehr lustige Passagen dabei, also unfreiwillig komisch und teilweise eben auch voller Rechtschreibfehler, muss man dazu sagen. Also es war schon sehr lustig, das zu lesen. Ich hatte das eigentlich schon ganz, ganz vergessen, dass ich das damals geschrieben hatte.
Wenn Sie jetzt heute zurückschauen auf die Anfänge, also auch für den Open Mic zu schreiben oder so, oder wenn Sie sagen, Sie haben schon immer gern geschrieben, gibt es denn Vorbilder?
Vorbilder? Es gibt Autoren, die ich natürlich sehr, sehr gerne lese und sehr schätze. Und im Jugendbuchbereich ist das zum Beispiel John Green aus Amerika, der ganz tolle Jugendromane schreibt. Das Schicksal ist ein mieser Verräter zum Beispiel. Oder Margos Spuren, das sind ganz tolle Bücher, finde ich. Wolfgang Herrndorf zum Beispiel. Also was den Jugendbuchbereich angeht, für mich ja, ganz, ganz tolle Autoren.
Jetzt haben Sie natürlich zwei der ganz Großen genannt, Herrndorf und John Green. Die gab es aber ja damals noch nicht, als Sie noch ein bisschen jünger waren.
Nein, also das stimmt. Das wären jetzt die ich jetzt nennen würde, die jetzt für mich Autoren sind, zu denen ich aufschaue sozusagen. Mhm. Damals kann ich es Ihnen gar nicht sagen. Also ich habe damals einfach auch alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Also auch viel ganz klassische, diese Jugendbuchserien von Die drei Fragezeichen, TKKG etc. Wobei ich da nie gedacht habe, das möchte ich auch machen. Aber das habe ich wie am Fließband verschlungen, diese Bücher.
Auch wenn jetzt heute zwischen uns beiden ja der neue Roman im Vordergrund stehen wird, schauen wir auch nochmal zurück auf den ersten, auf Ponderosa. Bei Ponderosa denken wir Älteren natürlich direkt an die Kultserie Bonanza. 430 Folgen, so hieß die Ranch der Cartwright-Brüder, Western-Milieu des späten 19. Jahrhunderts. Was verbindet denn Michael Sieben mit Bonanza?
Also ich habe natürlich als Kind die Serie hin und wieder gesehen im Fernsehen. Es ist jetzt nicht so, dass es einen unglaublich bleibenden Eindruck auf mich gemacht hätte und ich deswegen mein erstes Buch nach der Ranch Ponderosa benannt hätte. Aber ich war damals, als ich an Ponderosa saß und geschrieben habe, eben noch auf der Suche nach einem Namen für diese Hütte im Wald, in der sich die drei Freunde treffen, was ihr Rückzugsort ist, wo sie sich ja unterhalten und eben zurückziehen können aus der erwachsenen Welt. Und da irgendwann saß ich zu Hause und habe eine Zeitung durchgeblättert und da kam auf einmal nochmal ein Beitrag über Bonanza und da kam gar nicht Ponderosa drin vor, aber dann fiel mir dieser Name wieder ein und dachte, das ist einfach ein toller Name, der passt total gut für dieses Buch.
Also es gibt gar keine Parallelen zur Serie, zum Beispiel der Umgang der Männer untereinander?
Also zumindest ist sie von mir nicht bewusst so geschaffen worden, diese Parallele. Es ging für mich eher um diesen Ort und um die Beziehung der drei Freunde. Und es sind ja zwei Jungs und ein Mädchen, also eine klassische Dreiecksgeschichte, die sich da entspinnt. Und die Bonanza-Geschichte, beziehungsweise die Cartwright-Brüder oder Familie, das war ja eine reine Männer-WG. Also da ist ja schon mal ein kleiner Unterschied.
Ja, ich hatte so eine kleine Parallele für einen kurzen Moment aufblitzen sehen, weil ich gedacht habe, die Cartwrights, die hatten ja auch nicht viel Glück mit den Frauen, diese Männer, und ihre Jungs haben das auch nicht so wirklich. Das gelingt immer erst nach mehreren Anläufen.
Das stimmt, wobei ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, dass überhaupt mal Frauen vorkamen bei Bonanza, aber mit Sicherheit kamen sie das. Ja, aber diese Parallele, die ist mit Sicherheit da. Also es sind beide Bücher, beide Geschichten sind keine Geschichten, die mit einem Liebes-Happy End unbedingt enden. Also ich möchte jetzt gar nicht zu
Nee, so viel dürfen wir nicht verraten. Ja. In Ihren beiden Romanen stehen ja männliche Protagonisten im Mittelpunkt. In beiden Romanen verschwinden Menschen, tauchen dann aber wieder auf. Es geht um Mobbing, um Freundschaft, um Liebe. In beiden Romanen haben wir ein Dreiergespann der Freunde als zentrale Figuren. Ich könnte jetzt noch ein bisschen so weitermachen. Also der Einzelne steht einer Gruppe gegenüber. Einer wird für einen Unfall verantwortlich gemacht. Ein anderer fühlt sich verantwortlich, obwohl er es gar nicht ist. Also es geht vor allen Dingen auch um das Thema Schuld. Und da es in beiden Romanen im Mittelpunkt steht, scheint es Ihnen persönlich ja sehr wichtig zu sein. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, das kann man so sagen. Also das ist das ein zentrales Thema, genauso wie eben die Freundschaft, die in beiden Büchern im Mittelpunkt steht, und zwar auch die Entwicklung der Freundschaft und wie sich die Beziehungen der Protagonisten untereinander ändern im Laufe dieser kurzen Zeit, in der die Geschichten jeweils spielen und aus welchen Gründen die sich ändern, und dass das ja auch für mich eine Besonderheit dieser Zeit ist, dieser Teenager-Zeit, dass man für eine relativ lange Zeit mit Gleichaltrigen zusammen ist und sie jeden Tag sieht und mit einer Peer-Group sozusagen zusammen ist, die genau das gleiche Ziel hat und das gleiche Vorhaben, nämlich den Schulabschluss zu schaffen und am Ende einen Platz für sich im Leben zu finden. Und das ist so eine ganz besondere Situation, in der sich diese Geschichten bewegen und in der sich diese Freundschaften bewegen. Und wie ich habe vorhin gesagt, es ist eigentlich eine klassische Dreiecksgeschichte, aber in beiden, also zumindest im ersten Fall bei Ponderosa, die aber so in einem anderen Kontext nicht funktionieren könnte, nicht im Erwachsenenalter, eben wegen dieser Besonderheit, dass man in der Schulzeit, in der Teenagerzeit einfach so viel Zeit mit Gleichaltrigen verbringt und mehr als das in allen kommenden Lebensabschnitten eben so sein wird.
Das stimmt, das ist sehr zentral, diese Entwicklung der Freundschaft, wie Sie es gerade genannt haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu persönlich werde, wenn ich doch nochmal auf die Schuld zu sprechen komme. Was ist das denn, was Sie an diesem Thema so reizt?
Ich glaube, dass es gerade in diesem Teenageralter, dass man als Person dort oft sehr verunsichert ist, weil man vielleicht noch nicht so fest mit beiden Beinen im Leben steht und vielleicht auch noch nicht das Selbstbewusstsein hat, dass es manchmal braucht, um zu sagen, das bin ich und das habe ich getan und ich habe diese Entscheidung getroffen und die war zu diesem Zeitpunkt richtig, im Nachhinein vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber das ist oft, dass ich mir gut so vorstellen kann, dass es so ist in diesem Alter, dass man eben nicht dieses Selbstbewusstsein hat und dadurch eben auch oft viele Schuldgefühle entstehen, weil man sich selbst eben diese Vorwürfe macht. Man denkt, man hat was falsch gemacht, was aber vielleicht zu einem großen Teil auch einfach daran liegt, dass die Persönlichkeit oder das Selbstbewusstsein noch nicht so ausgeprägt ist, wie sie dann vielleicht in einem späteren Alter hoffentlich ist.
Sprechen wir jetzt konkret über das Jahr in der Box. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Paul, 17 Jahre alt. Er ist gerade umgezogen aus Berlin in ein Dorf namens Wicker. Das habe ich einfach mal gegoogelt und dann habe ich gedacht, oh, interessant, das Dorf gibt es ja wirklich. Es liegt nämlich bei Mainz. Haben Sie eine Verbindung zu Wicker?
Nein, gar nicht. Also ich komme ursprünglich aus Mainz, wie Sie es hier eingangs auch gesagt haben, kenne den Namen. Ich glaube, ich war tatsächlich auch mal da. Aber mein Vicar in das Jahr in der Box ist eine ganz andere Stadt. Also ich habe mir im Prinzip nur den Namen geliehen von Vicar in Hessen und habe es nach Niedersachsen verlegt. Und das ist eben der zentrale Ort für mich in das Jahr in der Box.
Dieser Umzug nach Vicar ist der dritte Umzug innerhalb von 2 Jahren. Paul ist kolossal genervt davon, vor allem weil er in Opas alter Villa lieber bleiben möchte, seine Mutter aber nicht. Er packt, er findet jetzt beim Packen eine Holzkiste, die Holzkiste, seine Box. Ich würde Sie bitten, dass wir doch jetzt eine kleine Passage uns mal anhören vom Anfang. Michael 7.
Ich kann nicht anders, als mich wieder vor die Box zu setzen. Mein Psychodoc hat mal gesagt, ich soll die Erinnerungen, die mich überfallen, in eine ausgedachte Kiste packen, sie zuschnüren und wegstellen. Ich soll der Bestimmer sein. Ich soll entscheiden, wann ich die Kiste wieder hervorhole und aufmache. Jo, habe ich gedacht, nette Idee, aber ganz so easy ist das nicht. Meine Gedanken lassen sich nicht einfach einfangen und wegsperren. Die kommen und gehen, wie sie wollen. Ich habe es dann einfach mit einer echten Box probiert, nämlich mit Birgis Geburtstagsgeschenk. Ich habe alle Sachen reingetan, die mich auch nur entfernt an Marco erinnern, und es hat tatsächlich geholfen. Das war im November, also vor 9 Monaten, und seitdem habe ich nicht mehr reingeschaut. 2-3 Mal habe ich es probiert, bin aber nie viel weiter gekommen als gerade eben. Heute ist etwas anders. Heute lässt mich die Box irgendwie nicht los. Also gut, genug davongelaufen, Paul Stelter. Nächster Versuch. 3, 2, 1. Ich kneife die Augen zusammen und öffne den Deckel ein zweites Mal. Ich spüre den Druck in meinem Bauch und auf meiner Brust, aber er hält sich in Grenzen. Siehst du, geht doch. Ganz oben liegt Kens Messer. Auf der Klinge sind die Buchstaben K und P eingraviert, Kens Initialen. Er hat sich das Messer selbst gekauft und gravieren lassen und dafür fast 200 Euro auf den Tisch gelegt. Ganz schön viel Kohle für ein Teil, von dem ich nie ganz begriffen habe, für was es eigentlich gut sein soll. Vicar ist ja nicht gerade Fallujah oder Kabul oder so. Wozu brauchst du hier ein verdammtes Survival-Messer? Darum geht es nicht, hat Ken immer gesagt. Aber um was es geht, hat er nicht gesagt. Ich nehme die Sachen aus der Box und reihe sie vor mir auf. Kens Messer, ein Stapel Kinokarten, eine Dose Mentos, Marvins Sonnenbrille, das kaputte iPhone mit der Bubble-Schrift hinten drauf, ein rotes Armband. Eine ausgedruckte und zusammengefaltete Version meiner Geschichte, die unglaublichen Abenteuer des Dr. Flint. Eine Pizza King Speisekarte, ein Programmflyer der Theater AG, ein Bierdeckel mit einer Strichliste, 2 Kondome mit Schokoladenaroma, Marke Lucky Dude. Warum ich die aufgehoben habe, weiß ich wirklich nicht. Die werde ich mit Sicherheit nie benutzen, das wäre mir viel zu peinlich. Ich meine, Schokoaroma, hallo? Gut, wenn es so weiterläuft wie zuletzt, stellt sich diese Frage nächster Zukunft sowieso nicht. Traurig aber wahr. Der Tag, als Ken mir die Kondome in die Hand gedrückt hat, war einer von vielen, an denen ich Vicar verflucht und der Stadt einen biblisch-apokalyptischen Untergang gewünscht habe. Volle Zerstörung, so wie am Ende von Watchmen, als New York City platt gemacht wird. Es war ziemlich genau vor 1 Jahr, im August, in der 2. oder 3. Schulwoche, als ich noch ganz neu war und vor allem Klassendepp Nummer 1.
Herzlichen Dank, das war Michael 7. Er las aus seinem neuen Roman Das Jahr in der Box. Michael 7. Mobbing ist ein ganz wichtiges Thema. Gehört Mobbing, leider muss man sagen, heutzutage mit zu jeder Jugendgeschichte, so wie die erste Liebe, ist es Bestandteil unseres Alltags geworden?
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich geändert hat. Also ob es heute mehr Mobbing gibt, als das noch vor 10, 20 oder 50 Jahren der Fall war. Ich würde es fast bezweifeln. Die Methoden haben sich mit Sicherheit geändert, um andere Personen zu diskriminieren, auszugrenzen, zu mobben. Das mit Sicherheit, und das ist ja auch ein Teil eben in meinem Roman, in das Jahr in der Box, da werden ja gerade auch soziale Medien und YouTube etc. genutzt, um ja anderen zu schaden. wobei ich jetzt mein Buch auch nicht als Mobbingbuch so in einem engen Sinne sehen würde, sondern es ist im Prinzip, es setzt den Kontext für den Protagonisten, für Paul, der sich auch durch Ungeschicktheit und Missverständnisse in diese Außenseiter, in diese Opferrolle rein manövriert. Er ist ja eigentlich kein klassisches Mobbing-Opfer so in diesem Sinn. Und das ist vielleicht auch genau der Grund, warum ich sagen würde, es ist jetzt in diesem Sinne kein Mobbing-Buch, weil ich glaube, um Mobbing-Opfer zu werden, muss man gar nichts tun oder da muss man gar nichts falsch machen. Dann, das würde ja auch diejenigen, die es betrifft, dann auch in eine Ecke stellen und quasi unterschwellig vorwerfen, du bist ja selbst schuld dran, weil du hast das und das gemacht. Deswegen würde ich bei meinem Buch sagen, es ist eben eigentlich kein klassisches Mobbing-Buch, weil der Protagonist sich tatsächlich selbst rein manövriert und am Ende ja auch, ohne zu viel verraten zu wollen, auch ein bisschen rausmanövriert wieder.
Es gibt ja mehrere Personen, mehrere junge Männer, kann man sagen, die gemobbt werden. Ich nenne es jetzt mal so. Und da in dem Kontext gibt es schon ganz schön brutale Szenen. Wäre die Geschichte ohne diese Szenen unrealistisch gewesen? Sie haben es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass sich das auch verändert hat. Die Methoden haben sich verändert.
Ich denke, die Geschichte würde wahrscheinlich ähnlich funktionieren ohne die tatsächliche physische Auseinandersetzung, die es mehrfach auch gibt in dem Buch. Sie steigert natürlich nochmal die Not des Protagonisten sozusagen. Aber ich denke, in den meisten Fällen werden Mobbingopfer im Prinzip Attacken von, naja, nicht physischen Angriffen, sondern das läuft dann oft oder meistens, denke ich, auf einer psychosozialen Schiene.
Wir erfahren ja nach und nach, was geschehen wird, wie sich die Menschen innerhalb der Geschichte begegnen, wie man sich bekämpft und dass es und wie es zu einem Unfall kam, bei dem sogar jemand starb. Sie erzählen die Geschichte verschachtelt, unterbrechen einen Haupthandlungsstrang, nämlich den Handlungsstrang Paul beim Umzug, durch die Erinnerungen und die Geschichte der Box mit den Erinnerungsstücken. Man kann ja sagen, es geht vor allen Dingen auch um die Auseinandersetzung mit Tod und Trauer und Schuld. Wir haben es eben schon angedeutet, dieser eine, der sterben wird und Paul wird dabei sein. Paul wird sich schuldig fühlen. Es wird ihn derart treffen, dass er traumatisiert sogar in psychologische Behandlung muss. Kann man dieses Jahr in der Box auch als eine Art Trauerjahr verstehen?
Ja, das ist es, das mit Sicherheit. Also natürlich nicht das ganze Jahr, weil der Todesfall ereignet sich ja erst nach ein paar Monaten, nachdem Paul in Wicca angekommen ist. Aber danach, klar, geht es um Trauer und Trauerbewältigung. Und wie gehe ich mit so einem dramatischen Ereignis um? Also nicht, wie gehe ich um, weil es ist ja kein Ratgeber, es gibt auch keine Hilfestellung. Es beschreibt im Prinzip nur, wie Paul mit dieser Situation umgeht. Und er hat eben diesen Trick, nenne ich es mal, dass er versucht, sich aktiv eben mit diesen Erinnerungen auseinanderzusetzen und nicht ständig sich von diesen Bildern überfallen zu lassen. Also packt er eben alles, was ihn erinnert an diese Zeit, an diesen Moment, in diese Box und versucht es erstmal wegzupacken, in der Trauer zu sein und dann sich nach einer Zeit damit auseinanderzusetzen. Und dazu, er macht das ja auch nicht ganz freiwillig erstmal, ihm fällt diese Box eben wieder in die Hand, als der nächste Umzug ansteht und er denkt sich, jetzt oder nie, jetzt schaue ich nochmal rein, jetzt gucke ich mir die einzelnen Dinge an, die ich hier drin verpackt habe und diese Dinge erzählen dann die Geschichte und er schafft es ja im Prinzip, sich bis zum letzten Gegenstand durchzuarbeiten durch diese Box und also durch die Gegenstände in der Box und das vergangene Jahr nochmal an seinem geistigen Auge vorbeiziehen zu lassen.
Sie sagen, Paul lässt das Jahr nochmal an sich vorbeiziehen. Wir springen jetzt nochmal hinein, mitten in die Geschichte und hören, wie das alles so anfing. Es liest Michael Sieben.
Guck doch mal richtig. Na klar ist er das. Warte, ich mach nochmal von vorn. Wieland tippt auf sein Handy und hält es Aria hin. Glotz lacht. Ich kenne keinen, der so bescheuert lacht wie Viktor Glotz. Digga, ist das geil, sagt er und kippt Wielands Handy ein Stück nach hinten, damit er besser sehen kann. Nimm deine Fettfinger da weg, fährt Wieland ihn an. Du verschmierst das Display. Schon gut, chill mal. Ha, der sieht echt so aus, sagt Aria glucksend. Noch haben sie mich nicht bemerkt. Ich ziehe meine Regenjacke aus, setze mich auf die Heizung vor unserem Klassenraum und nehme das erstbeste Buch aus meinem Rucksack, das ich zu fassen kriege. Keine Ahnung, was Wieland den anderen gerade zeigt, aber ich wette, es geht um mich. Jetzt hat Glotz mich entdeckt. Er stößt Wieland den Ellenbogen in die Seite und flüstert ihm was ins Ohr. Mir wird heiß. Ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen und starre angestrengt in mein Biobuch. Als ich kurz hochgucke, grinst Wieland mich hämisch an. Wusste ich es doch. Mach mal Platz, du Spast. Ich zucke zusammen. Marco Notche Kubitschek hat mir im Vorbeigehen das Buch aus der Hand geschlagen. Ich wollte gerade umblättern und halte jetzt eine rausgerissene Seite in den Fingern. Glotz und Wieland lachen sich einen Ast und klatschen Notche ab. Normale Härte. Darf man nicht drauf reagieren. Die Gruppe um Wieland und Glotz wird immer größer. Manche drängeln richtig, um besser sehen zu können. Ständig schaut einer zu mir rüber und lacht. Was hat sich Wieland da schon wieder ausgedacht? Aus den Augenwinkeln sehe ich jemanden auf mich zukommen. Okay, es geht weiter. Jetzt heißt es cool bleiben, nicht provozieren lassen, so tun, als ob mir das alles sonst wo vorbeigeht. Der Schatten bleibt direkt vor mir stehen. Es ist Mehmet. Gott sei Dank, es ist Mehmet. Er lässt seine Tasche neben meine fallen, setzt sich aber nicht hin. Komm mal mit, Städter.
Es gibt ja viele gute Dialoge bei Ihnen, und zwar gut sind Sie, weil Sie nicht jugendsprachlich sein möchten. Liegt Ihnen der Dialog und wo hören Sie dahin? Wo begegnen Sie diesem Tonfall, den Sie hier in Ihrem Buch verwendet haben?
Also, was ich versucht habe bei den Dialogen, ist eben genau das, was Sie sagen, eben nicht eine Jugendsprache zu imitieren, die ich auch gar nicht in diesem Sinne kenne, sondern es ist für mich eben eine Umgangssprache. Und ich glaube, was hilft dabei ist, dass ich oder meine Generation oder unsere Generation auch mit 40, 50, auch 30-Jährige ein Stück weit infantiler sind vielleicht, als es noch unsere Eltern zum Beispiel, unsere Elterngeneration war. Also ich habe den Eindruck, dass ich mit Anfang, Mitte 40 vielleicht dann doch noch ein bisschen näher dran bin an den frühen 20er Jahren oder an der Teenagerzeit, als es vielleicht meine Elterngeneration noch war. Trotzdem liegen da natürlich noch Lichtjahre dazwischen, das ist mir auch klar. Also was ich versucht habe, ist eben einen Ton zu finden, zu treffen, einen umgangssprachlichen, wie ich ihn vielleicht auch selber nutzen würde im Gespräch mit guten alten Freunden und dann eben zu schauen, gibt es da vielleicht Ausdrücke, Worte, die ein Jugendlicher in meinem Verständnis vielleicht nicht mehr benutzen würde und eher diese Worte dann rausnehme und versuche zu ersetzen, was sich jetzt halt vielleicht einfach so ein bisschen bieder anhört. Also mir fällt jetzt auf Anhieb kein Wort ein, außer vielleicht ohnehin ist ein Wort, das ich zum Beispiel gerne benutze, ohnehin. Würde ich jetzt aber meinen 16-, 17-jährigen Protagonisten jetzt nicht in den Mund legen. Auf der anderen Seite versuche ich eben aber auch gerade nicht, Jugendwörter, die so ja, definiert werden, in die Unterhaltung mit einzubringen, weil ich denke, so muss jetzt ein Jugendlicher sprechen, weil damit habe ich das Gefühl, würde ich mich lächerlich machen. Also wenn ich das Wort selbst überhaupt nicht in den Mund nehmen könnte, ohne mich total albern zu fühlen, dann würde ich es auch nicht verwenden.
Würden Sie denn sagen, von sich selber Ihnen liegt das Dialogisieren mehr als das Plotten?
Mir liegt beides. Also ich mag es sehr gerne zu plotten. Das ist eigentlich mit die schönste Phase beim Schreiben, finde ich, von null an anzufangen, sich eine Geschichte zurechtzuspinnen. Aber auch die Dialoge, was dann zu einem späteren Zeitpunkt kommt, das bereitet mir auch sehr viel Spaß.
Herr Sieben, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war der Büchermarkt mit dem Schriftsteller Michael Sieben aus Berlin. Wir sprachen vor allem über Das Jahr in der Box, erschienen im Carlsen Verlag ab 14 Jahre. Die Buchtitel und alle Angaben entnehmen Sie wie immer unserer Webseite deutschlandfunk.de. Nachhören können Sie die Sendung natürlich auch über die Deutschlandfunk-Audio-App. Hier folgt jetzt Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.